Können wir losgehen jetzt über den Schutz da?
Freitagnachmittag, Zeit für Erbrecht. Lieber Andreas, herzlich willkommen.
Lieber Christian, freut mich, dass wir wieder erbrechtlich zusammen sind.
Warum lachst du jetzt schon? Du schaust bei mich los. Ich habe dir vorher gesagt, und ich meine das ernst, ich bin heute aggressiv.
Aber warum bist du aggressiv?
Ich weiß es nicht.
Bist du einfach aggressiv?
Ich bin heute aggressiv. Vielleicht hängt es mit dem Thema unserer heutigen Folge zusammen, ja. Aber so schnell sind wir nicht. Es ist, glaube ich, bereits die dritte Folge, die wir auf Video aufnehmen. Mhm. Vielen Dank für Ihre Zuschriften. kontakt@mounterbrecht. Wir haben ein wesentliches Feedback bekommen. Die Mikroständer kommen super an.
Sehr gut.
Ist dir überhaupt aufgefallen, dass die neu sind?
Ja, also neu waren. Natürlich ist mir aufgefallen. Ja. Großartig.
Also wir hatten ja diese. Wobei du jemand warst, wie ich auch erfahren habe in einem Feedback, der sehr neckisch mit diesem Gestänge da immer wieder gespielt hat.
Ja,
bei einer Person.
Es geht da jetzt nicht mehr.
Das darf ich nicht sagen. Ja, die Person. Schon, das war, ja. Du weißt es ja natürlich. Ja. Ja, also gut, genug aus der Schule von uns geplaudert. Schreiben Sie uns kontakt@mounterbrecht. Anregungen, Kritik, wir freuen uns über alles. Und natürlich auch Hinweise, wenn wir etwas übersehen haben. Was wahrscheinlich
das
wieder
kommt
vorkommt.
Immer wieder vor.
Anregungen, wir lernen vor allem immer gern dazu. Und wenn ich das ausnahmsweise, ich weiß nicht, ob ich es nicht eh immer wieder tue, aber ausnahmsweise muss man das auch sagen, ich mag unsere Zusammenkünfte deshalb so gern, weil ich immer was dazulerne.
Ich auch.
Beim letzten Mal im Besonderen, ich weiß gar nicht mehr, worum es genau gegangen ist.
Bei der Lebensversicherung.
Da waren wieder ein paar Aspekte, die ich so... Naja, du wirst ja da ganz oft mit diesem Namensbezugsrecht.
Ja.
Das liegt dir so am Herzen.
Das ist ja wirklich spannend, dass wir in den Diskussionen lernen. Und ich glaube, ein wesentlicher Punkt ist, Entschuldigung, dass man das jetzt, aber das ist für uns so interessant. In der Diskussion, wir sind so konzentriert zueinander und kommen immer wieder auf neue Ideen. Also es gibt kaum eine Folge, wo ich nicht irgendeinen neuen Aspekt herausfinde, draufkomme, ich lerne immer dazu.
Wäre eigentlich eine Folge für sich, woran das liegt. Ja, danke dir natürlich. Vielleicht daran, dass wir uns nicht vorbereiten.
Nein, ich glaube, das ist der Grund.
Wirklich?
Wären wir tipptopp vorbereitet und würden nur auf unseren vorbereiteten Text achten, wären wir nicht offen für neue Gedanken.
Ja, das stimmt schon wahrscheinlich. Nicht?
Ich glaube schon.
Dass man das dann runterspult und,
genau.
Und irgendwie seine Saga anbringen will. Nein, die haben wir nicht.
Nein.
Wir sprechen heute über ein Thema, das tatsächlich ich vorgeschlagen habe. Eine Rechtsfigur im Erbrecht, die sich in unzähligen Testamenten findet, die in der Rechtsordnung auch herumspukt, so wie der Pumuckl des Erbrechts, die Auflage, der Pumuckl der Testamente, Pumuckl neckt. Pumuckl versteckt.
Vor allem versteckt.
Ja, Meister Eder entdeckt. Ich sehe, du bist überhaupt nicht textsicher. Okay, aber übrigens eine herrliche Fernsehserie, wenn ich das sagen darf. Egal, Kindheitserinnerungen.
Ja, bei mir auch.
Wobei, ich weiß gar nicht, ob ich damals noch ein Kind war. Vielleicht waren das schon Erwachsenenerinnerungen. Aber das lassen wir jetzt
beiseite. Bei mir sind es Kindheitserinnerungen.
Gut, du bist ja viel jünger. Also, die Auflage. Lieber Andreas, wo ist die geregelt? Was ist das? Was sagt unser AbiGB dazu?
Geregelt in den Paragraphen 709 fortfolgende. 709 bis 712 enthalten die Bestimmungen über die Auflage, die übrigens ja vor dem Erbrechtsänderungsgesetz, glaube ich, Auftrag im Gesetz geheißen hat.
Ja, da kam auch der Begriff Auftrag vor. Ja.
Und jetzt heißt es Auflage. Und da haben wir die gesetzlichen Bestimmungen. Ja, wie möchtest du beginnen, Christian?
Ja, sag doch mal, was das ist.
Ich sage einmal was.
Ja,
Paragraph 709. Hat der Verstorbene die Verlassenschaft einer Person unter einer Auflage zugewendet, so muss der Belastete die Auflage möglichst genau erfüllen. So beginnt es einmal in Paragraph 709.
Okay, das heißt, wir sind im Testamentsrecht, wir sind im Recht der letztwilligen Verfügungen und das AbGB sagt, hat der Verstorbene dem Erben wie sagt das?
Einer Person einer die Person. Verlassenschaft zugewendet.
Das ist auch eine komische Diktion.
Eigenartig.
Aber das soll moderne Sprache sein.
Ist 2015, das moderne Sprache? Ja. Es ist ungenaue Sprache.
Es ist ungenaue Sprache. Also ja. Die Verlassenschaft hinterlassen unter einer Auflage.
Ja.
Jeder hat das Wort schon gehört. Unter der Auflage, dass du das Grab pflegst. Unter der Auflage, dass du den Pudel pflegst. Unter der Auflage, dass du die Gelder verwendest für die Universität Wien. Unter der Auflage, dass du dich um mein Kind kümmerst. Unter der Auflage, Auflage, Auflage. So häufig treffe ich in rechtlichen Verfügungen diesen Begriff. So, und die erste Aussage im ABGB erklärt uns eigentlich gar nicht, was das ist, richtig? Sondern du sagst nochmal.
Er muss sie möglichst genau
erfüllen. Ja, aber was eine Auflage ist, sagt es nicht.
Nein.
Nein, sagt einfach, hat
unter
jemand.
Unter einer Auflage, dann muss er sie die Auflage möglichst genau erfüllen. Und sagen wir es natürlich genauer, diese Person, wo es im 709 heißt, der die Verlassenschaft zugewendet ist, das ist entweder der eingesetzte Erbe oder der Vermächtnisnehmer, das ist darunter gemeint.
Okay.
Und es kann mit der Vermächtnisverfügung oder der Erbeinsetzung eben verbunden sein, eine zu erfüllende Auflage.
Okay, ich bringe jetzt was anderes ins Spiel, weil ja. Auflage, man soll das Wort nicht erklären mit dem Wort selbst. Es ist offensichtlich eine Verpflichtung.
Zu einem Tun oder zu einem Unterlassen.
Gut. Eine Verpflichtung, welche trifft jemanden, dem von Todes wegen eine Erbenstellung oder ein Vermächtnis eingeräumt ist. Eine Verpflichtung des Erben, eine Verpflichtung des Vermächtnisnehmers.
Ja.
Okay, und dann, ja, mehr ist bisher nicht hervorgekommen, außer für die, die ganz genau zugehört haben oder sich das aufschlagen im Gesetz. Das ist nämlich schon eine wichtige Message.
Ja.
Es steht nicht etwa drinnen, wenn der verpflichtet wird durch eine Auflage, dann muss er sie erfüllen.
Möglichst genau.
Muss er sie erfüllen. Möglichst genau. Das klingt so, wow. Es wird der aber streng herangenommen. Dabei bedeutet es gerade das Gegenteil. Es steht nicht drinnen, er muss sie genau erfüllen, sondern möglichst genau. Es ist eigentlich, es wird schon hier ausgedrückt, ja.
Ganz so streng ist es.
Ganz so streng ist irgendwie nicht.
Ganz so streng ist es.
Ganz so hart. Wie geht es denn weiter?
Aber dieses ganz so streng ist es nicht, das zieht sich ja dann noch weiter durch.
Ja, das zieht sich eben durch. Ja.
Paragraph 710. Wenn der Belastete die Auflage aus seinem Alleinverschulden nicht oder nicht vollständig erfüllt hat, ist die Auflage im Zweifel als auflösende Bedingung zu behandeln, 696.
Ja, das ist eben das, jetzt beginnt irgendwie das Recht fast Voodoo-mäßig zu werden.
Wie meinst
steht
du
da? Das? Ich finde das Voodoo-mäßig, die Anordnung. Denn konkrete Beispiele haben wir das letzte Mal gesagt, müssen wir uns eintrainieren.
Bitte, mach mal Beispiel.
Wenn du die Auflage den Pudel zu pflegen, aufgrund, jetzt verwende ich noch die Worte des Gesetzes, obwohl sie sehr, sehr, sehr schwammig sind, aufgrund deines Alleinverschuldens nicht erfüllst.
Oder nicht vollständig erfüllst.
Nicht vollständig, dann verlierst du deine Erbenstellung.
Jetzt ist doch hart.
Das ist eben dann
ist doch hart.
Mega brutal.
Jetzt momentan sind wir.
Nämlich, es steht natürlich nicht so drinnen, sondern steht, dann wirkt das wie eine auflösende Bedingung.
Ja,
eine auflösende Bedingung, wovon? Von der Begünstigung.
Erbensetzung oder Vermächtnis.
Genau, das heißt, ich, wenn du sagst Vermächtnis, mir wird zum Beispiel ausgesetzt, das Vermächtnis, ich erhalte die wunderschöne Liegenschaft am Attersee. Wenn ich Attersee sage, muss ich mal kurz pausieren. Am Attersee,
ja.
unter der Auflage mit dem Geschichte mit Pudel, wenn man den Wortlaut des Gesetzes
aber
ernst nimmt.
Pflege ist schon schwierig. Ne?
Wieso ich denn beim Pudel bin? Ich bin immer so beim Pudel. Du musst mit anderen Beispielen kommen. Schopenhauer als Pudel. Ja, wenn ich das nicht tue, dann verliere ich die Liegenschaft.
Ja.
Dann verliere ich das alleine.
Ja, weil ja verwiesen wird auf den 696 und da heißt es eben, und diese Bedingungen, die sind ja eiskalt, auflösend bedingt bedeutet, wenn das zugedachte Recht bei ihrem Eintritt, also beim Eintritt der auflösenden Bedingung, verloren geht.
Ja, das ist ziemlich heavy.
Ziemlich heavy.
Ziemlich heavy.
Nur, wie verhält sich jetzt, nehmen wir an, bleiben wir bei dem Beispiel mit der Pudelpflege.
Ja.
Du pflegst ihn gar nicht.
Mhm.
Okay. Du pflegst ihn schon, aber...
Lieblos.
Lieblos, nicht...
Ich mag eigentlich auch gar keine Pudel.
Nicht ausreichend. Dann hättest du, dann könnte man sagen, nach 710, du hast die Auflage schon, aber nicht vollständig erfüllt. Und wie verhält sich dieses nicht vollständig erfüllt eigentlich zum 709, wo heißt, du musst hier nicht ganz, sondern nur möglichst genau erfüllen?
Mhm.
Findest du nicht, dass das ein bisschen schwierig zueinander sich verhält?
Finde ich auch, vor allem immer dann, wenn ich an die Liegenschaft am Attersee denke.
Ja. Die entweder weg ist oder nicht weg ist.
Ich hätte so gerne eine Liegenschaft. Nein, eigentlich Attersee, ich hätte lieber am Wörthersee. Das ist wärmer.
Nein, ich bin am Attersee.
Typisch, war mir klar. Ich würde nur gerne eine Liegenschaft am Meer.
Das wäre mir eigentlich das Liebste.
Dir auch ja, plötzlich?
Ja, das Liebste, ja.
Na, sehr gut, da reden wir dann später drüber.
Na gut.
Also das ist schon, aber auch bei dem, wir machen jetzt irgendwie Live-Auslegung eines Gesetzes.
Aber jetzt nehmen wir wirklich an, es gibt diese Verfügung.
Ja, aber bleiben wir noch eine, gestatte mir noch bei diesem Wortlaut, weil da kommt noch was vor, was ich besonders kurios finde, mit Blick auf die Verfasser des Erbrechtsänderungsgesetzes 2015. Mhm. Liebe Grüße an dieser Stelle wieder. Allein verschulden.
Ja.
Ist dir das aufgefallen?
Das ist nämlich auch neu.
Das ist nämlich neu, das war früher nie. Mhm. Die Verblutung früher war auch Voodoo, aber jetzt ist eben Doppel-Voodoo. Jetzt kommt das Alleinverschulden rein und in der Tat gibt es auch schon zahlreiche Stimmen in der Literatur, ich weiß gar nicht, ich habe jetzt nicht den totalen Überblick, die das halt so wiedergeben und sagen, naja, wenn er nur ein Mitverschulden hat, dann ist das keine schädliche Auflagenverletzung.
Im Zweifel, im Zweifel, im Zweifel. Aber da kommen wir noch dazu.
Ja, aber es ist, du kannst das immer einflechten bei dem Thema.
Man muss es
flecht gleich jetzt bitte
immer
ein, aber hau auf den Tisch dabei. Im Zweifel, im Zweifel, im Zweifel. Das heißt, wir reden über eine... über eine Anordnung in einer letztwilligen Verfügung und wir kauen gerade Zweifelsregeln durch, die so unglaublich zweifelhaft sind, was sie bedeuten.
Aber darf ich die Zweifel gleich erweitern?
Aber nur, wenn es da ein konkretes Beispiel
bringt. Nein, noch nicht. Beispiele kommen gleich. Nein, nur wenn wir schon dabei sind. Weil der Paragraph 711 geht ja dann noch weiter. Weil wenn wir nur den 710 lesen... Sieh mal, jetzt bei der ganz strengen Auflösung.
Ja, jetzt haben wir die auflösenden Bedingungen.
Jetzt glauben wir, es ist streng.
Ja, genau.
Jetzt glauben wir, es ist streng. Und die Großzügigkeit liegt sozusagen nur darin, dass es reicht, die Auflage möglichst genau zu erfüllen.
Und allein verschulden. Also wenn
und
wir beim Wortlaut blieben, nicht so absurd der uns vorkommt oder mir, wenn du aufgrund eines Alleinverschuldens eine Auflage nicht oder nicht vollständig, oder wie?
Aber doch nur nötigerweise möglichst genau.
Möglichst genau erfüllst. Wird doch super jetzt werden.
Ja, ist
kann man sagen, das ist so klar, da kann sich jetzt niemand aufregen.
Ja, genau.
Ich habe es wieder vergessen.
Also
wenn du nicht aufgrund eines Alleinverschuldens eine Auflage... Das, was du gesagt hast, verstehe ich nicht. Sagst das du? Nicht vollständig, aber...
Nicht oder nicht vollständig, aber nötigerweise nur möglichst genau.
Herrlich. Herrlich.
Ja. Erfüllst
du nichts dafür. Nein, du kannst überhaupt nichts
bitte. Nicht dafür.
Dann verlierst du die Zuwendung, das heißt dein Erbe oder das Vermögen. Wenn wie? Dann verlierst du es nicht oder schon?
Nicht, ich glaube, du hast den Satz so begonnen. Dass das also ich glaube, man hat es verstanden.
Ja. Wir schneiden nichts. Also,
gut. So können klingt wir den 7.9 und 7.10 zusammenlesen. Ja. Also wenn man zusammenliest, ist er fast nicht mehr lesbar.
Und was kommt dann 711?
711.
Was steht dort noch?
Ob der Verstorbene, es ist ja auch interessant, die Worte genau zu lesen, ob der Verstorbene mit der Schilderung der Beweggründe...
Hä? Komme? Ja.
Keine Ahnung.
Lesen wir weiter.
Okay. Schilderung der Beweggründe. Oder des Zwecks seiner Verfügung, das ist wieder verständlicher, eine Verpflichtung auferlegen wollte. Oder seine Erklärung nur ein Rat, ein Wunsch oder eine Bitte ist, dessen oder deren Nichteinhaltung keinen Nachteil bewirkt, ist durch Auslegung zu ermitteln.
Ja. Okay, also der 711, ich weiß nicht, was sagt er? Der sagt, Achtung, liebes Volk, ihr müsst es zunächst einmal auslegen, vielleicht ist das gar nicht so hart gegessen, wie in den Bestimmungen davor in der Gestalt von Zweifelsregeln ausgedrückt. Vielleicht ist alles nur ein bloßer Wunsch, richtig? Oder was gibt es sonst noch zur Auswahl?
Eigentlich ist der 711 eigentlich nur eine langwierige Umschreibung dessen, was im 710 mit den kurzen Worten im Zweifel schon verankert ist.
Jetzt bist du wieder so mathematisch. Ich habe keine Ahnung, was in diesem 709 steht mehr.
Das 710.
Am 710.
Na, dort steht ja schon, im Zweifel ist es dann eine auflösende Bedingung.
Ja, okay. Aber der 711 belehrt uns ein bisschen und sagt, das kann auch ein bloßer Wunsch sein. Ja, nämlich auch bloßer Wunsch ist dann alles gleichgültig, nicht? Also ob sie dann den Pudel pflegen oder zertreten ist, macht keinen Unterschied für ihr Erbe.
Also ich will sagen, der 711 ergibt sich schon aus dem 710 und seinem Charakter als Zweifelsregel.
Gut. Einverstanden.
Würde ich schon sagen.
Einverstanden.
Also das heißt, wenn wo Auflage steht, kann es sein, eine Auflage hart im Sinne des 710. Es kann aber auch sein, Rat, Wunsch oder Bitte. Wir wissen es nicht. Und wenn wir uns das überlegen, dann bedeutet Auflage eigentlich Folgendes. Eine Auflage ist eine Auflage, den Testamentsrichter genauer zu bestimmen, was sie denn bedeuten soll. Der Begriff selbst sagt eigentlich noch nichts, sondern was wir aus dem Gesetz entnehmen ist, dieser Begriff ist auslegungsbedürftig. Das ist eigentlich die Kurzfassung der Paragraphen 709 und 710 und 11.
Naja, also erst einmal ist der 711, glaube ich, ist das der Inhalt dessen, was du jetzt hier formuliert hast, nämlich es ist auslegungsbedürftig,
ja.
Das stimmt. Und dann haben wir doch für bestimmte Phänomene, damit wir jetzt ein bisschen härter formulieren, bestimmte Phänomene, nämlich die schuldhafte Verletzung einer, nennen wir es harten Auflage, haben wir eine Rechtsfolgenanordnung, die sich gewaschen hat, nämlich du verlierst die Zuwendung, die sich gewaschen hat und die man im konkreten Fall immer verproben muss mit der Frage, wollte das der Verstorbene oder wollte er es nicht? Und weil sie so radikal ist, diese Rechtsfolge, bringen wir es in die Realität. An wen denken wir jetzt? Wir könnten denken an den Testamentserrichter, den Notar und Rechtsanwalt, der berät bei der Testamentserrichtung. Oder denken wir an den Fall, dass der Verstorbene gestorben ist und wir drum kämpfen, was im Testament da denn angeordnet sei. Ich würde vorschlagen, wir konzentrieren uns auf den ersten Aspekt.
Ja.
Lass uns positiv sein. Mhm. Let us save the world. Und angesichts dieser bisherigen Texte, die wir miteinander uns vor Augen geführt haben, muss man sagen, bitte ordnet in einem Testament ganz genau an, welche Rechtsfolgen zur Anwendung kommen sollen. Ist es tatsächlich klar geregelt im Testament, das Sie beraten, was die Konsequenzen der Nichterfüllung einer Verpflichtung sind, die Sie anordnen? Womöglich noch dazu mit diesem fatalen Wort Auflage. Mhm. Handelt es sich um ein Testament, in dem die Rechtsfolgen nicht drinnen stehen, sondern eigentlich nur drinnen steht unter der Auflage, mit der Auflage das. Er hat die Auflage. Dann drängt sich für mich, für dich hoffentlich auch, mit Blick auf den Testamentserrichter geradezu die Frage auf, was ist eigentlich erster Schritt überhaupt gemeint? Ist das jetzt ein bloßer Rat? Eine bloße Bitte? Oder ist es eine strenge Auflage, eine Verpflichtung? Und jetzt lass uns noch weiter sezieren. Wir sind ja bei der Testamentsfreiheit, bei der Testierfreiheit. wenn es eine strenge Verpflichtung ist, ist dann tatsächlich die Sanktion des Gesetzes, diese Verwirkung nennt man es, gewollt?
Das muss besprochen werden. Das muss besprochen werden und das muss ganz präzise angeordnet werden. Und ich möchte nur einen Schritt früher ansetzen. Die erste Frage ist ja, um welche Auflage, heißt um welche Verpflichtung geht es eigentlich? Ja. Da musst du schon ansetzen und dann kommen wir erst zu den
Richtig, war jetzt schlampig. Zunächst einmal, was ist der Inhalt?
Was ist der Inhalt? Weil das wird oft, du hast von der Pudelpflege gesprochen als Beispiel, das ist natürlich völlig unbestimmt. Das heißt, die erste Frage ist, was ist die Verpflichtung? Was soll da wirklich der Auflagenverpflichtete tun müssen oder unterlassen müssen? Und das muss präzisest, und zwar in einer solchen Präzision beschrieben werden, dass es sogar exekutierbar wäre. Das muss ich mir immer vor Augen halten. Ist klar, was das für eine Verpflichtung zu einem Tun oder Unterlassen ist? Das ist die erste Aufgabe. Das ist die Pudelpflege, das scheidet schon aus. Daraus könnte man meines Erachtens, wenn es nämlich eine Auflage wäre, ihrem Inhalt nach, die sehr unbestimmbar ist und sich nicht näher bestimmen lässt, dann würde ich als Testamentsrichter schon sagen, wenn Sie das wollen, können wir das meines Erachtens nur im Sinne eines rechtsunverbindlichen Wunsches machen, sollen daran harte Sanktionen knüpfen, wie immer die dann genau sind, dann brauchen wir eine präzise Verpflichtung, von der klar gesagt werden kann im Nachhinein, erstens, dass sie allenfalls durchsetzbar ist und zweitens, ob sie erfüllt wurde oder nicht. Das heißt, es gibt Verpflichtungen, die so ungenau sind, dass sie meines Erachtens überhaupt nicht dazu geeignet sind, zum Gegenstand einer harten Auflage gemacht zu werden. Da sage ich dem Testator, das können wir nur als Wunsch im Testament äußern.
Du bist ja für mich der Homo Testamentis. Ja, du bist irgendwie das fleischgewordene Testament.
Um Gottes Willen.
Ja, ich sehe in dir eigentlich nur noch... Testament. Wie komme ich auf den Gedanken?
Ja, bitte sag.
Weil du im Gegensatz zu mir aufgrund deiner beruflichen Tätigkeit als Notar und damit auch Gerichtskommissär ja unendlich viele Testamente siehst, oder jedenfalls unendlich viel mehr Testamente siehst als ich. Und daher meine Frage an dich, vom Gefühl her an, ist natürlich jetzt ein anekdotischer Befund. Wenn du an solche Verpflichtungen in Testamenten denkst, die du gesehen hast, kommt das eher häufig vor, dass diese Konsequenzen, die du beschreibst, dort niedergelegt sind, dass diese Zweifel ausgeräumt sind? Ich lege gleich offen, um es dir einfach zu machen, ich kann mich kaum erinnern, außer in Testamenten von mir, wo das irgendwie klar drinnen steht, wie zum Beispiel ist ein bloßer Wunsch. Und im Gegensatz dazu kann ich mich an unendlich viele Testamente erinnern, wo einfach nur drinnen steht Auflage.
Ja. Ich teile deinen Befund, das entspricht auch meiner Erfahrung. Ich nehme auch meine eigenen Testamente aus, wenn du gestattest.
Ja, bitte nicht.
Aber ansonsten in aller Regel steht nur Auflage.
Ja, steht nur
Auflage. Also es kommt ganz häufig. Und so wie ich es vorhin gesagt habe.
Und das ist schon an sich erstaunlich.
Ja, das ist erstaunlich. Ja.
Lass uns jetzt weitergehen, weil ich glaube, wir haben noch so viel Inhalt zur Auflage. Und zwar weitergehen, du hast mich jetzt provoziert mit deinem Hinweis, es muss geprüft sein und geklärt sein, ob diese Verpflichtung überhaupt exekutierbar, durchsetzbar ist. Und das führt uns zu einem weiteren erstaunlichen Befund zur Auflage, der vielleicht nicht weithin bekannt ist, nämlich, dass bei dieser Verpflichtung, die wir Auflage nennen, der allenfalls daraus Begünstigte, das heißt, wenn irgendeine Person aus dieser Verpflichtung einen Vorteil hätte, nicht berechtigt wäre zu klagen.
Das ist hochinteressant. Und auch das muss besprochen werden. Also nicht immer hast du natürlich bei Auflagen diesen Begünstigten, es kann irgendeine Handlung sein, im Sinne der Öffentlichkeit oder auch im Sinne des Erblassers selbst, Grabpflege und so weiter und so fort. Aber es kann eben auch eine Begünstigung sein.
Konkretes Beispiel, mein Erbe ist Andreas Dschugorl unter der Auflage, dass er das Erbe zugunsten, alles höchst unbestimmt, des St. Anna Kinderspitals
verwendet
oder in einem gewissen Umfang einsetzt. Ja. Da steht dann Auflage drinnen. Ja. Wenn diese Anordnung von uns im Rahmen der Auslegung tatsächlich als eine Auflage gedeutet wird, hätte die begünstigte Institution kein Klagerecht.
Bitte, das muss man sich vor Augen halten. Das ist ein ganz wichtiger Punkt.
Wäre es möglich, dass ich es anders anordne,
ja, lieber Andreas? Aber dann müsstest, du, dann ist es dann müsstest du dein St. Anna Kinderspital oder wer das jetzt immer war, zu einem Vermächtnisnehmer machen, richtig, sodass diese Organisation einen Vermächtnisanspruch hat, einen durchsetzbaren schuldrechtlichen Anspruch.
Ich glaube, dass das für den Laien natürlich ganz schwer vorstellbar ist. Nämlich, wir kreieren das Testament. Und eigentlich reden wir die ganze Zeit nur drüber, dass man doch gefälligst bitte das hinschreiben soll, was man meint, was man will. Ja. Und die Message ist, ich kann eine Verpflichtung des Erben anordnen zugunsten von jemand anderen, der die dann einklagen kann, der die Erfüllung begehren kann.
Oder nicht,
wie wollen Sie es haben? Das nennt man Vermächtnis. Ich kann eine Verpflichtung anordnen, die dem nicht, dem allenfalls Begünstigten, nicht die Möglichkeit gibt, sie einzuklagen. Okay, dann muss man sich überlegen, warum, warum nicht. Dann wäre es eine Auflage, und dann, nämlich rechtlich eine Auflage, und dann stellt sich die Frage, kann vielleicht jemand anderer drauf klagen?
Entweder ein Testamentsvollstrecker, wenn es denn einen gibt, oder ein unbeschwerter Erbe.
Großartig von dir, natürlich stimmt, aber auch wieder kurze Pause. Ich zitter überall am Körper. Warum? Nichts davon, wenn ich zitter, das gewöhne ich mir jetzt an, dann bedeutet das, es steht nichts im Gesetz davon. Das heißt, wir haben alle Bestimmungen zur Auflage vorgelesen. Das, was jetzt kommt, ist in Wirklichkeit ergänzende Rechtsfortbildung durch Judikatur und Literatur, aber dennoch vollkommen unstrittig. Eine Auflage durchsetzen, auf Erfüllung klagen, könnte ein dafür eingesetzter Testamentsvollstrecker oder, das ist schon einigermaßen merkwürdig irgendwie, ein Miterbe, ein anderer, der so nicht, der nicht mit der Auflage belastet ist. Aber in dieser zweiten Variante merkt man schon, da ist bei der Testamentserrichtung irgendwas schiefgegangen, denn es wäre doch super, man schreibt sowas rein. Was will ich damit ausdrücken? Wenn klargestellt wäre, es ist eine Auflage, im Rechtssinn. Wenn klargestellt ist, der Begünstigte soll nicht klagen können, sonst wäre es ein Vermächtnis. Dann sollte man mit dem Verstorbenen, mit dem Testator reden. Was machen wir dann? Wer soll es durchsetzen? Dann fragt sie der mit coolen Augen, was könnte man tun? Und da wäre tatsächlich der Testamentsvollstrecker, ich weiß nicht, ob wir den schon mal gehabt haben.
Den haben wir schon gehabt.
Der wäre die ideale Figur dafür.
Ja, und natürlich dann, die ideale Figur.
Der kann dann die Erfüllung.
Ich mache dir kurz ein Beispiel.
Bitte, bring Beispiele.
Beispiele. Du hast zwei Erben, A und B, jeweils zur Hälfte berufen, vielleicht mit dem Recht der gegenseitigen Anwachsung, A und B. B ist belastet mit einer Auflage. Und zwar von mir aus eben diese, mit der Auflage, einen Teil seines Erbteils zu verwenden zugunsten einer bestimmten gemeinnützigen Organisation.
Die nicht Vermächtnisnehmer
ist und die nicht
selber klagen kann. Warum?
Egal, es ist so. So. Und jetzt wissen wir, dass diese gemeinnützige Organisation die Auflagenfüllung nicht durchsetzen kann. Haben wir gerade besprochen. Wir haben keinen Testamentsvollstrecker. Jetzt wird gelehrt, dass der unbeschwerte Erbe, nämlich unser A, durchsetzen könnte, diese Auflagenerfüllung. Wird er das machen? Nehmen wir an, der B erfüllt die Auflage nicht. Er sitzt auf seinem Hälfte-Erbteil und genießt. Dann was wird der A machen? Das wäre doch viel interessanter für den A zu sagen, der B hat seine Auflage nicht erfüllt und er ist damit seines Erbrechts verlustig geworden. Wieso sollte der A versuchen durchzusetzen, die Auflagenerfüllung, anstatt sich auf das Erbrecht zu stützen und das Alleinerbrecht geltend zu machen? Kannst du mir diese Konstellation kurz?
Wie jetzt in einer Prüfung? Oder
bitte,
wie?
Bitte reden wir kurz über diesen Fall.
Ich glaube, man könnte den Fall sogar noch vereinfachen, wenn du mir gestattest, weil das ging jetzt wieder so schnell für den Hörer. Ja, du hast gesagt, zwei Testaments ja mit dem Recht auf gegenseitige Anwachsung. Ja. Machen wir es doch, spitzen wir es doch noch mehr zu, wenn ich dich richtig verstanden habe.
Bitte.
Wir haben einen Erben, einen Testamentserben, mit der so belastet eingesetzt wurde, wie du sagst. Mhm. Und wir haben hypothetische gesetzliche Erben. Mhm. Die für den Fall, dass dieser Testamentserbe sein Erbe verwirkte,
zum Zuge kämen.
Das ist, glaube ich, genau das, was du sagst beim
Miterben, nicht? Ja, aber interessant, reden wir drüber, ja.
Und ich erinnere mich dunkel, dass es tatsächlich in der Literatur Personen gibt, ich glaube, der Winfried Kralik hat das dereinst vertreten, dass derartige potenzielle Nacherben, sogenannte konstruktive Nacherben, auf Erfüllung klagen könnten, also die Klagsberechtigten wären. Und das ist genau diese selbe Konstellation wie bei deinem Miterben, der eigentlich die Erfüllung der Auflage wollen sollte, weil es dem Erblasserwillen entspricht, aber egoistisch gedacht doch eigentlich nicht. Die Nichterfüllung wollen sollte, damit er der Erbe wird. Das ist tatsächlich meines Erachtens ziemlich verquer.
Und auf das führt, wollte ich hinaus.
Führt ja auch dann zurück, ohne dass ich dir das jetzt auflösen kann, bis auf das Argumentum ad verecundiam in mich selber, nämlich, dass ich das ablehne, diese These, aber das wird jetzt auch niemandem helfen.
Welche These?
Erstens einmal bin ich überhaupt dagegen, dass es eine Klagbarkeit der Auflage gibt. Da gibt es einen uralten Aufsatz von mir vor 30 Jahren. Sondern ich sage, dass die Klagbarkeit der Auflage im Gesetz nirgendwo steht, nicht angeordnet ist. Mhm. Welche Überraschung, war schon damals so. Mhm. Und dass sie daher nur dann angenommen werden könnte, wenn sie der Testator im Testament angeordnet hat, zumindest angedeutet hat, und dann brauchst du eben entsprechende Regelung, sei es durch eine Auslegung, die irgendeinen Sinn ergeben. Mhm. Hier, mit diesem Beispiel, das du bringst, zeigen wir, dass das Gesetz, der Gesetzeswörtler, die Zweifelsregel eigentlich nur diese Sanktion kennt, Verwirkung. Wenn du das schuldhaft nicht erfüllst, verlierst du alles. Und irgendeiner wird sich dann drüber freuen. Und parallel dazu entwickelt wurde in der Literatur und Rechtsprechung das Dogma der Erfüllungsklage und Möglichkeit der Erfüllungsklage. Und wie sich diese beiden Rechtsformen eigentlich verhalten, glaube ich, ist überhaupt nicht abschließend gelöst.
Entschuldige, ich bin nicht so tief drinnen. Und
du kommst mir schon sehr tief vor, muss ich da ehrlich sagen.
Hab mich nicht so gut vorbereitet. Jetzt habe ich nur schon die Frage, ab wann habe ich die Auflage schuldhaft nicht erfüllt? Ich erfülle sie nicht und werde jetzt von wem auch immer, von mir ist vom Testamentsvollstrecker, geklagt.
Ja, gute Frage. Wann ist das? Also diese Abgrenzung,
kann das die Verwirkungssanktion das Ergebnis einer klagsweisen Durchsetzung durch den Testamentsvollstrecker noch Erfüllung sein im Sinne des 710?
Also ich glaube, wenn man das bejaht für den konkreten Fall, wenn man sagt, okay, nämlich zum Beispiel, es gibt einen Testamentsvollstrecker, der, so wäre es ja meine Idealvorstellung, dafür eingesetzt ist, die Durchsetzung der Auflage sicherzustellen, dann würde ich so weit gehen, doch vor allem zu prüfen, ob nicht diese ohnehin überzogene Verwirkungssanktion des Gesetzes überhaupt verdrängt ist.
Naja, das überzogen dann, hängt davon ab, wie der Erblasser will es. Ne? Ja, wenn es mir auch sehr wichtig ist, das kann schon einmal sein.
Also
Aber wozu bräuchte ich diese harte Sanktion des Erbrechtsverlustes eigentlich noch, wenn ich jemanden habe,
der das wirklich
durchsetzen kann?
Ja, ich glaube, dass die dann verdrängt werden.
Ja, ja.
Und ich meine, auch hier eine Message, jetzt kippe ich kurz in die Rechtsdurchsetzer nach dem Tod. Es gibt ganz, ganz wenige Entscheidungen des obersten Gerichtshofs, in denen tatsächlich eine harte Auflage im Sinne einer Verwirkungssanktion bejaht wurde. Und ich lehne mich jetzt aus dem Fenster, es gibt maximal ein, zwei Entscheidungen, in denen tatsächlich eine Verlassenschaft, also ein Erbe, verwirkt wurde. Ich rede jetzt also nicht von Entscheidungen, in denen der oberste Gerichtshof halt, wie wir sagen, obiter beschreibt, was so die Regeln der Auflage sind. Oder es gab einen aufsehenerregenden Riesenverfahren, wo er gesagt hat, okay, das ist eine harte Auflage. Nur der Inhalt der Auflage wurde vom obersten Gerichtshof so gedeutet, dass eigentlich der belastete Erbe wahnsinnig viele Freiheiten hatte. Es in seinem Ermessen war, sie zu erfüllen, ich simplifiziere, sodass auch da keine Verwirkung angenommen wurde. Aber tendenziell gibt es eine ganz breite Judikaturlinie, die dann sagt, wenn es eine harte Auflage ist, dann muss man noch gesondert prüfen, ob der Verlust der Zuwendung überhaupt dem Erblasserwillen entspräche. Und das wird dann in aller Regel verneint. Gestatte mir ein konkretes Beispiel zu bringen, wo diese Auflage so häufig vorkommt. Überhaupt in der Rechtslage vor dem Erbrechtsänderungsgesetz. Ich habe zwei Kinder oder der Verstorbene hat zwei Kinder und eine Ex-Frau. Und er vergöttert die Kinder über alles, die Ex-Frau weniger. Und diese Kinder sind 5 Jahre und 7 Jahre. Und er setzt die Kinder natürlich zu seinen Alleinerben ein. Aber er ordnet an, unter keinen Umständen darf die Ex-Frau, die natürlich der gesetzliche Vertreter der Kinder ist und nach dem Tod des Vaters auch der alleinige Obsorgeberechtigte und gesetzliche Vertreter der Kinder ist, unter keinen Umständen darf die, dass die Kinder vertreten, das Erbe verwalten, und es kommt noch hinzu, unter allen Umständen muss bis zum 35. Lebensjahr der Kinder mein verehrter Konziliere und Rechtsanwalt, Universitätsprofessor Dr. Christian Rabel, die Vertretung der Kinder übernehmen.
Spannend.
Nicht? So war das irgendwie geregelt. Du kennst natürlich die Entscheidung. Und dann dann ist er gestorben und dann haben die Kinder, vertreten durch die Witwe, das Erbe angetreten und haben gesagt, wir sind die Rechtsnachfolger, die Kinder. Das Ganze ist ein Auftrag des Verstorbenen an diesen Rechtsanwalt und der wird hiermit widerrufen, der Auftrag, weil wir sind ja die Nachfolger, und haben dem Rechtsanwalt gesagt, er soll sich bitte verschüssen. Und in diesem Zusammenhang, den wir vielleicht auch schon einmal angedeutet haben bei unserem noch nicht geschäftsfähigen Erben, ist eine ganz, ganz große Judikaturlinie entstanden, die da lautet, und auch von einem Teil in der Literatur gedeckt, dass das an sich so auch richtig ist, aber im Rahmen des Testaments es möglich wäre, die Erbsansetzung mit einer Auflage zu verknüpfen. Wenn diese Anordnung eine Auflage wäre, dann würden die Kinder das verlieren, wenn sie den Rechtsanwalt da hinaus expedieren. Nur das ist im Einzelfall, im konkreten Fall vor allem, dem Erblasser nicht zuzusinnen.
Dass er das wollte.
Und ja. Dass er das wollte. Und daher wird diese Auflage verräumt im Kasten des bloßen Wunsches.
Woran man eben sieht, wie wichtig es ist, wirklich die Auflage präzise zu definieren und zu definieren, ob das eben eine
Was passiert, Auflage, wenn das genau, nicht befolgt wird? Was genau, wollen Sie? Was machen
tun
wir dann?
Sie so, als gäbe es den Begriff Auflage nicht.
Ja.
Der weckt nämlich irgendwie so den Eindruck, als sei schon alles gesagt. Dabei ist es nur die Ouvertüre, es ist noch überhaupt nichts gesagt, wenn man den Begriff Auflage verwendet. Das sagt uns ja auch das Gesetz. Und daran muss schließen wirklich ein genaues Programm, ganz genaue Bestimmungen, was eben gelten soll. Ja,
ich glaube, im BGB ist es übrigens anders geregelt. Im BGB, aber vielleicht irre ich mich jetzt, das ist schon so lange her. Ich glaube, im BGB ist die im Zweifel bestehende Sanktion der Auflage die Herausgabe der Bereicherung, die entsteht, indem ich es nicht erfülle. Aber nicht der Verlust des ganzen Erbes. Also eine sehr, diese Gleichstellung mit der auflösenden Bedingung erzeugt eine Rechtsfigur, die schwer handhabbar ist und so, wie es das ABGB als Zweifelsregel vorsieht, dann kaum judiziert wird. Bleiben wir noch ein bisschen drauf, auf diesem Aspekt genau regeln, was man will. Man könnte anordnen, wenn wir jetzt vom Leichtesten zum Strengsten gehen. Eine Regelung, die einen bloßen Wunsch darstellt. Nicht? Also was heißt das, lieber Erbe, bitte kümmere dich um mein Grab, lege auf das Grab jeden Monat einen Kaktus. Wenn du es nicht machst, ist es mir auch wurscht, aber bitte mach's.
Und diese Wünsche müssen wirklich immer explizit als rechtsunverbindliche Wünsche
richtig,
gezeichnet
also
noch, sein.
Bei dir und bei mir ist ja rechtsunverbindlich. So, nächste Möglichkeit. Liebe, und jetzt sind wir ja tatsächlich bei einer Anordnung, wo es keinen konkreten Begünstigten gäbe. Nicht? Also eine Auflage ist eine Anordnung, die klassisch, wofür klassisch diese Figur der Auflage, übrigens historisch Modus genannt, eigentlich gedacht wäre, Verpflichtungen des Erben im Interesse der Fortwirkung der Erblasservorstellungen. Nächste Variante, bloßer Wunsch ist mir zu weich. Lieber Erbe, du musst mein Grab pflegen, und zwar in dieser und jener Form. Schreiben Sie es dann genau rein. Ich brauche jemanden, der diese Erfüllung durchsetzt. Ich möchte nicht, dass du das Erbe verlierst, sondern ich möchte, dass du spurst, dass du es tust. Und das soll durchgesetzt werden. Dann brauche ich irgendjemand anderen. Wer könnte das sein? Das wäre unser Testamentsvollstrecker. Da muss ich einen Testamentsvollstrecker einsetzen. Da sollte ich das Honorar definieren. Finde ich. Mit dem sollte man im Vorfeld sprechen. Ich sollte nicht erwarten, dass irgendjemand was gratis macht. Gratis ist der Tod. Nicht? Ich will ja eine Leistung haben.
Aber Achtung, das ist nämlich ganz interessant.
Bitte.
In dem Fall würden wir sagen, also wir haben diese Grabpflegeverpflichtung präzisiert, exekutierbar präzisiert, hast du gesagt. Kommt er dem nicht oder nicht gleich nach, soll das nicht führen zum Erbrechtsverlust. Das ist uns eine zu harte Sanktion. Wichtig ist die Durchsetzbarkeit. Wir brauchen einen Testamentsvollstrecker, der wird mit Durchsetzungsmöglichkeiten ausgestattet. Wichtig ist nur, Achtung, der Testamentsvollstrecker, der muss auch eine starke Position bekommen, weil ja sonst der Erbe den Testamentsvollstrecker, das haben wir in einer Folge besprochen, entheben könnte, widerrufen könnte.
Na, das kann er nicht.
Das muss man hier auch mitdenken.
Also ein Testamentsvollstrecker, bin ich beim Verwalter. Den Testamentsvollstrecker, entschuldige, den überwachenden Testamentsvollstrecker kann doch der Erbe nicht einfach widerrufen.
Ist das ein überwachender Testamentsvollstrecker?
Ja, das ist ein gerade so, entschuldige, jetzt bin ich da so,
nein, bitte,
so impulsiv, weil das irgendwie meine Anordnung ist. Also das ist ja der klassische Fall eines Überwachenden durch die den Auftrag des verstorbenen durchsetzenden Testaments vollstreckers. Aber allein, dass du es gesagt hast, damit wir uns jetzt hier nicht verkeilen, ist mir schon Erinnerung genug, dass ich halt das Wort unwiderruflich auch noch dazu schreibe.
Aber wer würde dann, du hast, stimme zu, das ist auch unklar, aber ich glaube, es ist eben unklar. Wer würde dann eigentlich klagen auf Durchsetzung?
Der Testamentsvollstrecker.
In eigener Person. Nicht in als Vertreter
Person.
Der Verlassenschaft.
In eigener Person. Aufgrund dieser, er ist eine eigenständige, in einem Teilbereich ist auch dieses mehrdeutige Gebilde des Testamentsvollstreckers ein eigenes Rechtsinstitut. Ein, wenn man so will, ein Beauftragter des Verstorbenen, unwiderruflich. Davon bin ich wirklich überzeugt, in diesen Kernbereichen.
Muss wohl so sein, ja.
Weil anders wäre es wohl völlig absurd. Und, aber auch da dennoch wichtig, das funktioniert natürlich nur, wenn ich einen Testamentsvollstrecker habe, der das dann auch macht. Nicht? Also einfach einen Testamentsvollstrecker anordnen, das heißt, der sollte dann auch noch leben. Das heißt, auch da sollte man einen Ersatztestamentsvollstrecker vorsehen und, wie gesagt, demjenigen so weit Incentives geben, dass man sicher sein kann, dass er es auch macht. Ja? Und vielleicht kommt man dann zum Schluss, dass man sagt, okay, das wird aber ein bisschen zu teuer für die Grabpflege. Und
kann auch sein. Ja.
Also ich weiß nicht, wie es dir geht, also ich ordne, in meinen Testamenten gibt es fast nie oder nie eine Auflage, sondern es gibt die Beratungen drüber und irgendwann einmal hauen die Mandanten den Hut drauf und sagen, na dann lassen wir es, dann mache ich einen bloßen Wunsch. Gut, aber wir sind bei der Auflage, wo ganz klar ist, Durchsetzung durch den Testamentsvollstrecker und ich würde auch dazu schreiben, kein Verlust des Erbes im Gegensatz zu dieser Zweifelsregel.
Müsste man ausdrücklich dazu
schreiben? Würde ich zur Sicherheit, dieses Risiko herauszunehmen. Ja. Die nächste Stufe wäre, dass man sagt, okay, ich finde diese Anordnung im Gesetz wirklich einen großartigen Vorschlag für die Kautelarjurisprudenz. Er hat mein Grab zu pflegen. Wenn das nicht möglich ist, dann soll es, nämlich zu pflegen in einer ganz bestimmten Art und Weise, wenn das nicht möglich ist, dann soll es tunlichst nahekommend pflegen. So habe ich den 709 so brav gelernt, 97. Und wenn es allein verschuldet, übrigens eine Voraussetzung, die ich so nicht glaube im Gesetz, denn diese Zweifelsregel ist ja absurd, allein verschulden, aber bitte. Wenn es schuldhaft nicht tut, dann verliert er die Zuwendung. Das wäre dann eine knallharte Auflage. Und wenn ich das wirklich anordne, wenn ich wirklich so weit komme, dann darf ich nicht aufgeben und mir ein Cola aufmachen und endlich schlafen gehen, sondern dann muss ich noch weiterdenken, wer kriegt dann
unbedingt
die Verlassenschaft, wenn der das schuldhaft nicht erfüllt, richtig?
Ja, weil wenn es niemanden gibt, der wirklich als Ersatzbegünstigten dem Erblasser vorschwebt, wird er plötzlich nämlich möglicherweise zur Meinung kommen, dass er von dieser harten Sanktion doch abrücken muss, weil er überhaupt keinen Eventualvorschlag hat.
Ja, genau.
Nein, das gibt es natürlich.
Ja. Ich glaube, das ist die Regel. Wir haben beide schon gesagt, wir haben ja kaum Auflagen in unserem Testament. Ja. Wer kriegt es dann?
Ja.
Wenn wir so weit kämen, dass wir tatsächlich so eine harte Auflage hätten, ohne einen, jetzt hast du gesagt Ersatz, typischerweise sagt man Nachberechtigten, also man stellt sich vor, er kriegt es zuerst, das ist auch immer, er kriegt zuerst die Zuwendung, dann verliert das, Verwirkung. Ein sogenannter konstruktiver Nacherbe, auch ein merkwürdiger Begriff, den man gern oder nicht gern prüft auf der Universität. Wenn man so weit käme, und der ordnet keinen an, der sieht keinen vor, dann wären es dann glatt die, weiß nicht, die gesetzlichen Erben, nicht?
Ja.
Die eigentlich also ausgeschlossen
sind. Es muss die Sanktion ihm so wichtig sein, dass eben die Nichterfüllung der Auflage dazu führt, dass es wirklich lieber sieht, dass der B statt seinem A erbt. Ne? Das muss sein. Aber ich wollte nur kurz sagen, die Auflage kann ja noch härter sein. Du musst sie auch nicht im Sinne des 709 anordnen. Ja,
du bist gut. Geh weiter. Nämlich, was kann sie sein?
Mir ist das völlig wurscht. Der muss das ganz genau erfüllen.
Ja, genau, es ist die Auflage dann keine... Immer,
also ich bin ja überhaupt dafür, dass man die Paragraphen 709 fortfolgende für einen Moment vergisst. Man kann sie einmal lesen und zur Kenntnis nehmen und sich dann besser fragt, was wollen Sie für Verpflichtungen vorsehen und wie sollen die durchsetzbar oder sanktioniert sein? Aber
gib Ihnen einen Begriff, gibt, das habe ich nämlich jetzt vergessen, danke, dass du es vorspielst, gibt dieser Anordnung einen Begriff, eine Bezeichnung, wenn sie den Inhalt hat, egal warum und wieso und egal, ob er was dafür kann oder nichts dafür kann oder vorwerfbar oder nicht vorwerfbar oder nahe kommt, wenn das nicht vollständig erfüllt wird, verliert er die Zuwendung. Dann wären wir bei einer, das wäre es, eine auflösende Bedingung. Könnte auch sein, dann sind wir dort.
Ja, also ich wollte nur sagen, das wäre das Härteste. Ja.
Das wäre das Härteste. Und warum hupfe ich jetzt darauf?
Also es bleibt eine Auflage, weil es eine Verpflichtung gibt, aber die Konsequenz ist die auflösende Bedingung.
Ja, genau.
Ja, also wenn das jetzt,
aber jetzt, mir ist nämlich jetzt Folgendes eingefallen, es gibt auch so viele Entscheidungen, oder einige fallen mir ein, in der im Testament der Begriff Bedingung vorgekommen ist und wo wiederum die Auslegung dann ergeben hat, naja, nein, eine Bedingung ist das doch nicht, sondern das ist irgendwie nur annähernd zu erfüllen und der wahre Wille des Erblassers, unsere allererste Folge, kommt dann zum Zug. Es ist immer auslegungsbedürftig, es ist immer Gegenstand des Streits. Das ist irgendwie der Kern der heutigen Folge, die mich tatsächlich wahnsinnig aufregt.
Bist du noch so aggressiv wie zu Beginn der Folge?
Jetzt wäre ich erst wirklich aggressiv.
Oh Gott, das wird mal langsam aufhören.
Und jetzt schaue ich dich an, als GK. Ja. Die Auflage, wenn es eine harte Auflage ist, dann gäbe es die Verwirkungsdrohung. Mhm. Dann gäbe es, immer weiter gedacht, potenziell einen Nachberechtigten für den Fall, dass er schuldhaft nicht erfüllt. Und dann stellt sich die Frage, ob dieser Umstand, jetzt schaue ich dich groß an, wie das in der Praxis gehandhabt wird, im Einantwortungsbeschluss zu berücksichtigen ist.
Er ist zu berücksichtigen.
Ja, sagst du. Also im Gesetz, nämlich ich war gleich 157 oder irgendwo im Außerstreitgesetz, weißt du besser, Außerstreitgesetz.
Ich weiß es nicht dort aber im Einantwortungsbeschluss.
Dort gibt es eine Anordnung, dass Bedingungen oder ihnen gleichzuhaltende Verfügungen
und dann den Einantwortungsbeschluss aufzunehmen sind. Aber es beginnt ja schon früher, dass ich wohl diesem potenziell Nachberechtigten auch das Testament nach 152 außer Streitgesetz zuzustellen habe. Nicht anders als sonstigen Ersatz- und Nachberechtigten.
Hier ist die Frage.
Ich würde das so sehen.
Das ist wirklich die Frage.
So wie es der oberste Gerichtshof auch gesagt hat zum 152, der ist eher weit im Sinne eines umfassenden rechtlichen Gehörs auszulegen. Ist ja vom Wortlaut her extrem eng, der 152, wollen wir jetzt nicht im Detail drauf gehen, aber im Sinne eines rechtlichen Gehörs weit auszulegen. Und ich glaube schon, dass man das jetzt in Bezug auf die Auflage so sehen sollte.
Ist nämlich irgendwie, da gibt es auch eine Judikaturlinie, die finde ich auch irgendwie erstaunlich im Lichte dessen, was du sagst, nämlich der allenfalls Begünstigte aus einer Auflage, bei dem Beispiel waren wir jetzt nicht mit dem Grab, aber wenn es ein Begünstigter ist, der habe keine Parteistellung. Ist dir das bekannt? Der Begünstigte aus der Auflage, der muss irgendwie im Gemüsegarten warten und zuschauen, ob man sich um ihn kümmert, was ja auch...
Ja, Parteistellung in Verlassenschaft.
Er hat keinen Rekurs erheben.
Die Frage ist, ob ihm den Begünstigten, wenn es einmal einen Auflagenbegünstigten gibt, was ja an sich eher relativ selten ist, aber doch immer wieder vorkommt, ob dem nach 152 zuzustellen ist. Und das würde ich bejahen. Oh. Den Begünstigten schon.
Haben wir eigentlich schon mal eine Folge über die Parteistellung gemacht? Da müsste ich mich dann gesondert vorbereiten.
Schauen wir nach, wenn nicht, sollten wir es machen.
Dann machen sowieso, das würde man machen.
Aber es ist interessant, ja. Also ich würde im Zweifel dem auch zustellen.
Wir haben überzogen, lieber Andreas.
Dabei sind wir noch nicht fertig.
Wieso, was fehlt noch?
Paragraph 712. Ganz wichtig.
Das Strafvermächtnis ist ein eigenes.
Nicht nur das Strafvermächtnis, vor allem auch die Bestreitungsklausel,
die kassatorische Klausel. Ja, die kassatorische Klausel, die der Extra-Folge.
Extra-Folge.
Extra-Folgen. Ich danke dir sehr.
Ich danke dir.
Bis zum nächsten Mal.